Ich habe heute meine Predigt genannt, warum bin ich so? Oder wird der Mensch beherrscht? Und ich habe Paulus was schreiben, oder Paulus hat was geschrieben, was das genau auf den Kopf trifft, womit ich auch oft ein Problem habe. Und ihr hört es euch mal an, es steht in Römer 7, ab Vers 18. Da schreibt Paulus wohlgemerkt: Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Bis dahin, das schreibt Paulus. Ich tue das Schlechte, obwohl ich das Gute will. Ich las eine Geschichte von einem Mann, der zu einem Gebetstreffen war und war erfüllt war in diesem Gebetstreffen. Richtig erfüllt und Halleluja und wunderbar. Und er ist beschwipst dort nach dieser Gebetsversammlung aus dem Gebäude raus und vorm Gebäude trifft ihn einer aus der Gemeinde und fährt ihn hart an. Du, da, dies. Und der Mann lässt sich voll gehen und sagt Dinge, die er eigentlich hätte nicht sagen sollen. Er ist eigentlich ein ruhiger Mann, dem sowas nicht passiert. Warum ist ihm das passiert? Er war so erfüllt von diesem Gebetstreffen und hat gedacht, alle müssen doch auch so erfüllt sein wie ich. Und er war völlig unvorbereitet in dieser Situation und hat sich dort nicht mehr am Griff gehabt. Hätte ihn jemand gesagt während der Gebetsveranstaltung, hey, pass mal auf, der da nach einer Gebetsveranstaltung will, der dir mal richtig, dann wäre er vorbereitet gewesen. Dann hätte er sich darüber Gedanken, wie kann ich dem begegnen, aber hat er nicht gemacht. Er wurde eiskalt erwischt. Und da gibt es ein schönes Sprichwort: Wenn das meiste Geld im Haus ist, kommt der Dieb. Klar, was will der Dieb in dem Haus, wo nichts ist? Piraten haben früher gewöhnlich Schiffe angegriffen, die tief im Wasser lagen, weil da war Beute drin. Zeig mal dem Pirat, der ein leeres Schiff angreift. Irrsinnig. Und so ist es mit dem Teufel. Der Teufel greift dich immer dann an, wenn er den größten Schaden bei dir anrichten kann. Er greift immer dann an deine Seele, wenn er am meisten kaputt machen kann. Wie bei diesem Mann nach der Gebetsveranstaltung. Noch eben im Segen und eine Viertelstunde später geht er wie ein geprügelter Mensch nach Hause, weil er sagt, was habe ich da für Dinge gesagt? Das sind wir Menschen immer so im Zwiespalt. Aber war das schon immer so? Gab es das schon immer? Oh ja, das geht gleich ganz am Anfang mit der Menschheit los. Das geht gleich bei den ersten Menschen los. Und ich lese 1. Mose 4, Abvers 3. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von seinen Lämmern und opferten die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jeden offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Luther übersetzt den letzten Stück: Warum bist du so zornig und warum hast du dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor deiner Tür. Das ist ein schönes Zeichen. Die Sünde lagert vor deiner Tür. Ich gucke gerne solche alte Burgenfilme an, wo dann die Burgen belagert werden, wo sich die Feinde um die Burgen Das ist ein Bild. Die Sünde lagert sich vor deiner Tür. Wann lagert sich die Sünde vor deiner Tür? Wenn du gut drauf bist, wenn du im Glauben stehst, eher weniger. Die lagert sich vor deiner Tür, wenn irgendwas in dir drin da nicht mehr hinhaut. Bei dem Kain war es der Blick nach unten, gedämpfte Stimmung, Galle, Wut. Er hatte doch schließlich die Idee gehabt, ich opfere dem Herrn etwas. Hier steht nicht, Abel fing an zu opfern, sondern hier steht am Anfang drin, Kain opferte. Warum Gott das Opfer von Kain nicht angeschaut hat, kann ich euch nicht sagen. Wieso, weshalb, warum? Das bleibt das Geheimnis der Bibel. Aber was kein Geheimnis bleibt, dass da Kain völlig fertig war, völlig zornig war, völlig voll Wut war, der kleine Scheißer. Ich habe es beim Opfern erfunden. Und der, kennt ihr die Gedanken? Dem geht's doch immer gut. Warum muss ich denn wieder? Wieso denn wieder bei mir? Und schon fängt an, das Böse sich vor deiner Tür zu lagern. Schon fängt das Böse an, in deine Gedanken, sag ich mal, Zelte aufzubauen. In deinen Inneren sich breit zu machen. Und Neid und Missgunst, das sind Brandbeschleuniger erster Klasse. Du kannst in einem Gottesdienst sitzen und so zu sein, dass nichts mehr dich erreicht. Und dann sind noch die kleinen Stimmen im Ohr, die dann immer noch sagen, ach guck mal, die Familie, da geht's richtig gut. Und guck mal, den da hinten, oh, der hat ein schönes Leben, aber guck mal dich an, du bist so ein daneben. Und dann kommen die Gedanken, ja, mit mir kann ja Gott eh nichts anfangen. Ich bin ja eh irgendwo hinaus. Und so war das wohl auch bei diesem Kain. Lehnt Gott Kain ab? Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, sagt Gott zu Kain. Hey, warum bist du so zornig und blickst zu Boden? Meistens ist es mit den Kindern so, ne? Wenn die Kinder bockt und du gehst dann aufs Kind zu und sagst, Mensch, mein Kleiner, warum bist denn du so bockig? Wie ist denn dann oft die Reaktion bei Kindern? Die werden noch bockiger.
Bin ich bockig?
Gott weiß, wie wir Menschen ticken und Gott lehnt uns nicht ab, auch wenn wir uns mal daneben benehmen. Gott fragt hier kein Mensch, warum bist du so zornig und blickst zu Boden? Gott ist immer gerecht. Der uns was einflüstern will, dass wir nicht gerecht sind, der ist auf dem Holzweg. Aber Gott ist immer gerecht. Jesaja schreibt, sucht den Herrn, solange er sich zu finden lässt. Betet zu ihm, solange er nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt, bist du eigene Wege gegangen und eigene Pläne verfolgt, dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zurück zum Herrn, schreibt Jesaja. Hör auf damit, kehr um. Ich habe ja schon gesagt, ich war letzte Woche auf dem Lehrgang und das war für mich ein wunderschöner Lehrgang. Vor allen Dingen, wo wir dann erklärt bekommen haben, wie wir Menschen doch negative Dinge in unserem Leben, negative Erinnerungen und negative Situationen selber bekämpfen können. Und dann fiel dieser Satz, ja, wir können uns selbst aus dem Sumpf ziehen, in dem wir stecken. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, da sollten wir uns hinstellen und dann sollten wir einen Schritt nach links gehen und die Situation in unserem Leben, die ganz furchtbar war, ne, schlimm war und an der wir knabbern müssen und ja, bin ich schon ausgestiegen, habe gedacht, macht ihr mal. Ne? Dann sollten wir wieder zurück und dann sollten wir auch rechts gehen und dann sollten wir uns eine richtig schöne Episode aus unserem Leben einfallen lassen. Und dann sollten wir von rechts gleich nach links, also praktisch das Schöne soll das Böse in unserem Leben irgendwie übertünchen. Und die haben das alles so mitgemacht und ich stand ja schon mal so da. Ne? Und dann sagt der Coacher zu mir, sagt, was ist denn mit Ihnen? Ich sage, das ist doch alles Quatsch, was er hier den Leuten erzählt. Ist doch Quatsch, kann ich mich denn selbst aus dem Sumpf ziehen? Ich hatte als Kind so ein Buch, wann kennt ihr das? Kinder, Geschichten aus dem Buju-Baum. Kennt ihr das? Da ist mir die Geschichte da eingefallen mit dem Affen. Das letzte Bild von dem Affen, das waren zwei Hände aus dem Sumpf, da er noch die Haare so hatte. Kennt ihr diese Geschichte? Mit was kann ich denn negative Erfahrungen, mit was kann ich denn da ankämpfen? Also wenn ich was Schlimmes erlebe oder wenn ich was Schlimmes vor mir habe, dann gehe ich ins Gebet und mache nicht einen Schritt nach rechts und überlege mal, was war denn so schön in meinem Leben, damit ich da links das Schöne, dort das Böse mit dem Schönen erschlagen kann, so auf der Art. Ist doch Wahnsinn. Ich habe dann auch gesagt, ich bin gläubiger Christ und ich kann damit nichts anfangen. Also das ist für mich irgendwo lächerlich. Kehr um, sagt Gott, kehr um. Nun ist es ja das Schwere, umzukehren. Was ist denn schwer beim Umkehren? Jetzt beim Navi geht es ja mal noch. Jetzt sagt das Navi nach 300 Meter bitte wenden. Aber früher, ganz früher, noch im vorigen Jahrhundert, wenn wir in Urlaub gefahren sind und meine Frau sagte, wir sind, glaube ich, verkehrt. Was sagen dann die meisten Männer? Nein, sind wir nicht, ich weiß, wo es lang geht. Aber irgendwann musst du runterbremsen, musst anhalten und musst der Frau eingestehen, wir sind verkehrt. Und so ist das mit uns Menschen, auch vor Gott einzugestehen, ja, ich bin verkehrt. Ich bin irgendwo verkehrt. Wer regiert in mir? Das Gesetz Gottes oder mein Gesetz? Weil ich gerade bei diesem Buch bin, Geschichten unter dem Bujubaum, das empfehle ich auch Erwachsenen mal wieder herzukommen oder irgendwo das zu kaufen. Da sind geniale Geschichten drin. Und da ist eine Geschichte drin von einem Affe, der einen Geier füttert. Da fängt ein kleiner Affe an, oben auf seiner Palme und hält so einen riesengroßen Geier was zu fressen hin. Und das passiert täglich. Und die Eltern warnen diesen kleinen Affe, hör auf, den Geier zu füttern, das ist zu gefährlich. Der kleine, wie wir kleinen Affen manchmal sind, denken, ja, was haben die Alte, gut zu reden, ich habe doch den Geier im Griff. Und die Geschichte geht weiter und dann sind es zwei Geier und der kleine Affe füttert die zwei Geier. Und das letzte Bild der Geschichte ist, die Palme ist umringt von Geiern und man liest dann, wo man hört, das jämmerliche Quäken des kleinen Affen, den die Geier gerade fressen. Und so ist es mit der Sünde. Wenn du in deinem Leben Dinge zulässt, fütterst diese Geier, dann werden die Stück für Stück dein Leben übernehmen. Stück für Stück werden die dich vergiften, so will ich es mal nennen. Dein Inneres, deine Empfindung, dein Glauben. Wenn wir Geschichten aus der Bibel hernehmen, da gibt es wunderschöne Geschichten, wo ich mich manchmal frage, mein lieber Johnny, in der Situation so reagiert zu haben, das ist schon echt krass. Da gibt es eine Geschichte, könnt ihr euch erinnern, da laufen Paulus und sein Freund durch den Ort und da läuft andauernd eine Frau hinterher, die einen Dämon hat und der Dämon ruft in einer Tour, das sind die Diener des Höchsten, von denen kriegt ihr Rettung. Das geht tagelang so, bis Paulus irgendwann sagt, jetzt halt aber die Klappe und fahr in Jesu Namen aus. Und der Dämon verlässt die Frau. Jetzt sind die Männer erschrocken darüber. Und ich wünsche mir das auch manchmal, sowas. Ne? So eine Power zu haben wie Paulus. So gesegnet zu sein, einfach zu sagen, geh und raus und ich habe Power. Und was passiert als nächstes? In dieser Geschichte, die Besitzer von dieser Sklavin können mit ihr natürlich kein Geld mehr verdienen. Und Paulus und Silas in 2, 3 Verse weiter werden vor den Hohen Rat gesteppt, werden ausgepeitscht, werden ins Gefängnis geworfen. Hallo, ich habe doch gerade noch Gott, ich habe doch gerade noch für dich. Ich habe doch gerade noch zu Menschen gepredigt, ich habe doch gerade noch für dich im Dienst was getan. Und einen halben Tag später sitze ich im Gefängnis, geschlagen, zerschunden. Und wir lesen in dieser Geschichte, gegen Mitternacht fingen Paulus und Silas an, Gott zu loben und zu preisen im Gefängnis. Wie bitte? Im Gefängnis? Um Mitternacht? Warum um Mitternacht? Das kann manchmal lange sein, so eine Nacht. Und wenn wir manchmal in so eine Nacht fallen, in so eine geistige Nacht, dann dauert das manchmal ein bisschen, ehe wir wieder singen können. Dann dauert das manchmal ein bisschen, immer wieder lobpreisen können, weil die Zeit, warum ich, kennt ihr das? Finster. Dann buchstabiert man den Glauben, dann buchstabiert man auch Lobpreis. Und um Mitternacht fangen Paulus und Silas an, dort Gott zu loben und zu preisen. Ja, kennt ihr die Geschichte, was dann passiert? Das ganze Gefängnis bebt. Das ganze Gefängnis bebt, alle Türen springen auf. Habe ich noch nicht erlebt. Habt ihr das noch nicht erlebt? Oh ja, ich habe das schon erlebt. Dass es so richtig finster war und ich mir dachte, nächste Woche musst du in der Gemeinde Gottesdienst leiten. Und unter der Woche, es wird immer finsterer. Ich fühle mich eigentlich gar nicht dazu, im Gottesdienst zu leiten. Und eigentlich, Gott, habe ich da gar nicht mehr verloren. Und ich bin eigentlich ein Christ. Heieiei. Und dann redet uns einer ein, ach, lass es sein. Ruf mal irgendwo an. Ach, komm. Und dann gehen Türen auf, wenn du anfängst zu beten, dann gehen manchmal Türen auf, die du gar nicht siehst. Dann kommt Freude wieder in dein Leben, was du gar nicht gedacht hast. Gott tut heute noch Wunder. Dieses Lied ist schön. Ja? Gott tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde. Und manchmal hat man so Zeiten, so zynische Zeiten, wo man denkt, ne, wo denn? Wie denn? Gemeinden werden immer weniger, immer mehr Gemeinden haben keinen Pastor mehr und es geht immer, wo denn? Und Gott tut Wunder, das sehen wir doch hier. Sonntagnachmittag sitzen Menschen hier nach 2000 Jahren und beten immer noch diesen Sohn Gottes an. Halten fest an diesen Glauben, sind begeistert von Jesus. Das ist für mich schon ein Wunder. Das ist für mich ein Wunder. Hätte Kain aufgehört, nach unten zu schauen, hätte Kain mit seinem ganzen Frust, wäre Kain mit seinem ganzen Frust zu Gott gekommen. Ich weiß nicht, ob das so geendet wäre mit ihm. Aber das Schwere ist, was regiert in dir? Was lässt du in dir zu? Lässt du es schwarz sein und schwarz werden und gibst dich dem hin? Oder glaubst du doch, dass Gott da was ändern kann? Ich kenne auch solche Situationen in meinem Leben. Meine Frau hat es damals auch oft live miterlebt, dass ich gesagt habe, wenn Gott was von mir will, dann schickt er unseren Pastor vorbei. Dem werde ich was erzählen. Kam kein Pastor. Kam auch keiner von der Leitung. Es kam eigentlich gar niemand. Und je weniger niemand kommt, desto zorniger bin ich geworden, bis Gott irgendwann gesagt hat, Jesaja, Jonas, kehr um. Und ich müsste einsehen, ja, ich war eigentlich völlig daneben manchmal. Kennt ihr das? Römer 8 steht, wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, dadurch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war mit der Macht der Sünde, ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Zu Kain wurde gesagt, du sollst die Sünde beherrschen. Hier steht, die Sünde ist entmachtet. Also zähle ich als Erzgebirgler 1 und 1 zusammen. Die Sünde hat über mich keine Macht mehr. Eigentlich kann der Teufel abtreten, weil es ist vorbei. Ich bin ein Kind Gottes. Ich soll über die Sünde herrschen. Ich soll das bestellen. Glaubt ihr das? Dass ihr dazu in der Lage seid? Nicht klar, Mensch. Ihr sollt über die Sünde herrschen. Ihr sollt verhindern, dass die Sünde sich in eurer Nähe lagert. Jetzt bin ich wieder gefragt. Ich muss merken, ich bin verkehrt. Ich muss umkehren. Ich glaube, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt. Es ist für mich immer wieder eine Geschichte durch und durch. Wir sind auch mal aus Frust Jahre nicht mehr Monate nicht mehr an die Gemeinde gegangen. Und ich sage zu meiner Frau, pass auf, wir gucken uns mal andere Gemeinden an, ob es dort besser ist wie bei uns. Und die eine Fahrt werde ich nie vergessen. Der Sohnemann ist heute viel, viel größer. Der war damals 3 Jahre alt, der hat alle paar Kilometer das ganze Auto vollgebrochen. Meine Frau wieder aufgewischt und weiter zur nächsten Gemeinde. Und boah, das Auto sah aus, ich hatte so einen Hals. Und meine Frau sagt doch im Auto zu mir, merkst du nicht, dass Gott eigentlich völlig dagegen ist, was wir machen?
Und je mehr ich mich darüber aufgeregt habe, desto mehr hat das Kleine sich erbrochen und der Sonntag war eigentlich gelaufen. In der Gemeinde, wo wir waren, da ging der Gottesdienst noch viel, viel länger, wie wir wollten. Wir waren erst noch weit nach Mittag zu Hause und es war gelaufen. Und im Endeffekt muss ich sagen, ja, Gott hat manchmal Humor, dann lässt er so einen kleinen Kerl dort das Auto voll reiern. Ne? Wir Menschen, wir sind manchmal so borniert, so enttäuscht auch von Gott. Mit unserem Gewissen, mit unserem Gedanken, mit unseren Erfahrungen. Aber Gott wird sich nicht ändern. Gott wird nicht sagen, na gut, bei dem Jonas aus Lauder, da muss ich mich ein bisschen anders anstellen, da ist ein ganz anderes Kaliber als hier oder ihr, da seid ihr ein bisschen lieber. Nee, Gott wird sich nicht ändern. Gott wird sagen, zu meinen Bedingungen entscheidet ihr euch für oder gegen mich. Ich werde immer dasselbe bleiben. Warum ist das gut? Ich werde immer dasselbe bleiben. Das ist eine Garantie. Gott wird immer dasselbe bleiben. Dieses Angebot von Jesus wird sich nie verändern. Du musst dein Leben Jesus geben und Jesus vergibt dir die Schuld. Das kannst du jetzt hier anhören, das wird in 10 Jahren so sein und das wird in 30 Jahren noch so sein. Das wird in alle Ewigkeit so sein. Gott ist unveränderlich und das ist doch fantastisch. Die ganz Alten, die haben noch viel mehr Gesellschaftsformen erlebt wie wir. Ich habe die DDR mitgemacht, ich habe die Nachwendezeit mitgemacht. Wir leben jetzt im Überkapitalismus mit einer materiellen Ausbeute, die Wahnsinn ist. Es gibt immer alles zu jeder Zeit. Aber Gott bleibt gleich. Gott wird sich nicht ändern. Die ganz Alten haben Kaiser erlebt, die haben Hitler erlebt, die haben die Kommunisten erlebt und immer war es was anderes und immer musste man sich anpassen. Aber Gott ist immer gleich. Gott wird sich nicht ändern. Wer ist es, was ich den Juden sagen soll, deinem Volk, wer schickt mich? Ich bin der, ich bin, sagt Gott. Ich werde mich nicht ändern, ich bin der, ich bin. Und das tut mir gut, weil ich kenne Gott von der Größe an auch. Und für mich war Gott immer da und ich brauche keinen Schritt nach links zu machen, um mir was Furchtbares einzufallen. Und nach rechts muss ich auch nicht laufen, um eine schöne Episode meines Lebens zu haben, sondern ich gehe einfach geradeaus, weil ich weiß, der Gott meiner Kindheit ist der Gott, der mich jetzt begleitet. Ist der Gott, der mich begleiten wird, wenn ich alt und grau bin. Na gut, nochmal mit Dorn kriege ich es nochmal der Haarwäsche hin, aber es wird schon langsam ein bisschen grauer. Aber dieser Gott ändert sich nicht. Wir Menschen müssen uns entscheiden, was glauben wir? Hey, warum guckt ihr so nach unten? Seid so verbittert, sagt Gott. Vertraut mir. Vertraut mir, ich bin bei euch und ihr habt durch mich habt ihr eine Macht, die Sünde zu beherrschen. Ihr habt Macht darüber, über euer Leben. Ist das nicht genial? Das möchte ich euch mitgeben in der kommenden Woche und ich bin noch im 20-Minuten-Rhythmus, also ihr seid alle noch bei mir. Nehmt das mit in die kommende Woche. Ich entscheide mich bewusst für Gott. Ich entscheide mich, dass sich in meiner Sünde, in meiner Nähe keine Sünde lagert. Ich entscheide mich dafür, ein Kind Gottes zu sein, ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Und dann könnt ihr mal einen Test machen. Ich weiß nicht, wo ihr alle so arbeitet. Ich teste gerne mal meine Arbeitskollegen. Da reicht ein kleines Wörtlein, ein uraltes Sprichwort und du erntest einen Shitstorm auf Arbeit manchmal, der ist phänomenal. Ich habe letztens gesagt, na, ehrlich, wer doch am längsten, oha, was da losging. Man muss lügen und betrügen heutzutage, um vorwärts zu kommen. Und ich denke dann immer, Mensch, ihr Menschen, sei nicht traurig, wenn du hin und her geworfen wirst. Ich bin ein Kind Gottes und das weiß jeder und das soll auch jeder wissen. Ich schäme mich darüber nicht und mich führt der Herr durchs Leben. War auch eine schöne zum Abschluss. Bei meiner Schulung, wo wir dann zum Mittagessen waren, saß mir dann einer gegenüber und sagte, ich bin vielleicht auch ein Christ, ich gehe auch in die Kirche. Aber mit hin und her ist er. Ich dachte dann bloß, ja, schön für dich, freue mich. Seid einfach mutig, ich bin ein Kind Gottes. Auch wenn das Land drüber lacht, ich bin stolz darauf, ein Kind Gottes zu sein. Nimm das mit in die kommende Woche und ich möchte, bevor wir jetzt noch ein wunderschönes Lied hören, noch mit uns beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns bewahrst, dass die Sünde sich um uns lagert. Herr, mach unsere Sinne wach, mach unsere Gedanken hell. Lass nicht zu, dass irgendwelches Dunkles und böses Denken in uns reinkommt, sondern erhelle unsere Sinne. Herr, du bist mit uns, du führst uns und du leitest uns und das ist wunderbar. Du bist erlebbar, du tust heute noch Wunder. Wunder über Wunder, Stunde für Stunde. Das glaube ich ganz fest, Herr. Segne meine Geschwister hier, segne auch die Geschwister aus der Silberstraße, Herr. Es ist einfach gut zu wissen, dass überall sich Menschen auch heute noch versammeln in deinem Namen. Amen.